Wie lang wird's wohl her sein, dass diese Stimme durch den Gehörgang schallerte? Na, lass es gut und gerne 3 Wochen sein. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schuffix Glamour. Und jetzt könnte man sich ja fragen, warum hat's so lange gedauert bis zur neuen Folge? War Ihmchen wohl im Urlaub? War ihm das Wetter wohl zu schlecht hier in Europa? Ist man gen Süden gejettet? Na, ist ja spannend. Ich kann nur sagen, schön wär's gewesen. Denn ich beschäftige mich gerade privat mit so ganz spannenden Themen wie Umzug. Und so stellt man sich Fragen wie, wann hatte ich das wohl das letzte Mal an? Passe ich da noch rein? Kann ich das noch gebrauchen? Und meine Erkenntnis lautet meist, wenn man sich diese Fragen schon stellt, heißt es einfach, weg damit. Rigoros weg damit. Aber jetzt genug von mir und meinem privaten Umzugsstruggle, denn ich komme heute nicht mit leeren Händen. Ich habe einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Julia, genannt Yogi Breitkopf, Pronomen sie, ihr, ist Podcasterin, PR-Expertin, Journalistin, Eventmanagerin. Und die Wienerin ist quasi wie gemacht für diesen Podcast. Und so freue ich mich sehr, dass ich mit ihr in 45 Minuten einmal einen Rundumschlag über ihre Karriere, aber auch über ihren privaten Lebensweg bekomme. Und so legen wir den Fokus auf den ESC, brasilianischen Karneval und ihren ganz persönlichen queeren Moment der Freude. Also dann, los geht's!
Schuffix Glamour, der queere Karriere-Podcast mit Max und seinen Gästen.
Es ist Freitag, es ist sehr, sehr sonniges Wetter. Wir sitzen hier in einem, naja, ich würde sagen, fensterarmen Räumchen. Und bei mir zu Gast im Schuffix Glamour ist Podcasterin, PR-Expertin, Yogi, herzlich willkommen, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Hallo, ich freue mich.
Und das ist eine Premiere, denn Schuffix Glamour goes international. Wir sitzen hier, wie gesagt, im fensterlosen Räumchen in Wien. Das heißt, die erste Österreich-Folge mit dir, Premiere.
Super.
Das sage ich dir. Aber Premiere hin oder her, eins bleibt immer gleich, denn Meetingverpflegung muss auf den Tisch. So auch hier. Und ich frage mich, was wird uns in diesem fensterlosen Räumchen erhellen? Was hast du mitgebracht?
Rosé, Frizzante und Wasser.
Das ahnst du nicht. Soll ich dir mal was sagen? Es neigen viele Leute dazu, gern Cremant, Prosecco, ja, was auch immer, Frizzante mitzubringen. Und jetzt sage ich dir was, unter uns Podcast-Schwestern. Kohlensäure verursacht irgendwann, ich sag's mal so, Geräusche.
Ja, soll man nicht, oder? Beim Podcasten.
Du,
ja.
Aber da machen wir uns gar nichts draus. Das wird eiskalt, da müssen hier alle durch.
Ja, da müssen die Leute durch.
Wir machen den Rosé Frizzante, nennst du, auf und lassen die Korken knallen.
Das machen wir.
Jetzt habe ich selber Angst vor meiner eigenen Courage, hier diesen Korken aufmachen zu wollen. Ich bin so frei und mache hier einfach
ja,
dein...
Ja, um Gottes Willen.
Du, sprechen und schütten, das kann er nicht zusammen. Wir schweigen hier kurz, um die Gläser voll zu machen. So.
Perfekt, vielen Dank.
In diesem Sinne sage
ja,
ich...
Ja, cheers.
Cheers, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja,
schmeckt schon wieder.
Ja, super. Mhm.
Find ich toll. Yogi, jetzt haben ja all meine GästInnen die Ehre, ihr Unternehmen und sich einmal kurz vorzustellen. Bei dir ist das gar nicht so einfach, denn du bist Doppelspitze.
Ja.
Du bist hier als 50% Vertreterin des Podcasts Inselmilieu-Reportage.
Ja, genau.
Und dazu auch noch als Gründerin und Head of Furore Communications.
Mhm.
Fang mal an. Womit willst du anfangen? Was ist das eine, was ist das andere?
Genau, also ich habe 2 Unternehmen und bin seit 3,5 Jahren selbstständig. Und das eine ist, wie du schon gesagt hast, ein journalistisches Medienprojekt namens Inselmilieu-Reportage, ein multimedialer Reportage-Podcast. Wir machen dort dokumentarische Audioreportagen über verschiedene soziale Orte, Milieus, kleine Filterblasen in Wien und auch darüber hinaus. Also wir hatten auch schon eine Auslandsfolge in Kamerun, wir waren in Chicago. Aber unser Ziel ist es damit, die Türen zu öffnen zu Menschen, mit denen man im Alltag nicht ins Gespräch kommt. An denen man vielleicht manchmal vorbeigeht und sie denkt, hey, was ist das dort für Gruppe, die sich an diesem Ort aufhält? Oder wir waren in Böhmischen Prater zum Beispiel, am alten Vergnügungspark. Wer arbeitet dort, wer geht dorthin? Und wollen mit diesen Audioreportagen und mit Fotostrecken, die damit einhergehen, und auch mit transmedialen Veranstaltungen Interesse wecken an Menschen, die vielleicht ein bisschen anders sind und nicht genauso wie wir selbst.
Richtig, richtig schön. Und wir kommen gleich noch zu den Themen, die ihr da quasi beackert. Ganz, ganz nahbare, ganz schöne Geschichten. Jetzt hast du gesagt, es gibt zwei Unternehmen. Das andere ist Sorge für Furore. Was ist das wiederum?
Genau, Furore Brand Communication ist meine PR-Agentur. Ich mache schon relativ lange PR und deswegen habe ich mich damit mit meiner eigenen Agentur selbstständig gemacht. Ich biete an Kommunikationsberatung, PR-Workshops und übernehme die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für verschiedene Brands und Unternehmen und habe mir da den Fokus gesetzt, primär Frauen in ihrer Sichtbarkeit zu unterstützen, damit sie in den Medien öfter zu Wort kommen, als es bisher der Fall ist oft.
Auch das ist richtig schön. Und da kann ich dir sagen, ich hatte neulich eine Pressesprecherin von einer deutschen Großbank im Podcast und die Angst war da, weil ich wusste, mir sitzt die Expertin gegenüber, so auch heute hier. Ich erkenne da ein Muster.
Ja.
Genau. Wenn wir jetzt aber mal die Reise so ein Stück weit rückwärts gehen und mal so an die Anfänge gehen, dann hast du Sprachwissenschaften, Russisch und Soziologie an der Uni in Wien und Kopenhagen studiert. Es hat dich während des Studiums schon in den Journalismus zu Pro7Sat1 bzw. Puls 4 geführt. Und nach dem Studium ging es dann aber erstmal ein Jahr ganz allein auf Weltreise. Wenn du jetzt so die Augen zumachst und dir denkst, so ein Ort von damals, der es unbedingt nochmal verdient, bereist zu werden, welcher wär's?
Das ist so schwierig. Es ist ja die meistgestellte Frage, wenn ich über meine Weltreise spreche, wo ich es am schönsten fand. Das war die schwierigste Frage auch, ja. Ja, ich war ein Jahr unterwegs auf zwei Kontinenten, also in Asien und auf dem amerikanischen Kontinent. Wo würde ich da gerne wieder hin? Vielleicht nach Brasilien? Brasilien war nicht ziemlich cool.
Ja.
Da war ja dort während dem Karneval in Rio und es ist ein sehr queeres Land irgendwie. Hat eine gute Gay-Szene.
Oh ja, sehe ich dich. Finde ich gut. Und zurück in Österreich ging es dann zum ZDF ins Auslandsstudio Südosteuropa. Wie bist du dahin gekommen?
Also ich habe schon davor dort gearbeitet, schon während meinem Studium. Und habe mich zuerst normal für Hospitanz beworben und bin dann als freie Mitarbeiterin dort geblieben und war über viele Jahre eigentlich in dem Auslandsstudio. Bin auf Drehs gegangen, habe eigene Beiträge gemacht, redaktionelle Mitarbeit, habe auch das Archiv betreut, unterschiedliche Tätigkeiten quasi in dieser Redaktion.
Und dann hat es dich ja aber in die PR und ins Eventmanagement verschlagen. Wie bist du denn dazu gekommen?
Genau, weil also ich habe die Weltreise gemacht, nachdem ich mein Masterstudium beendet hatte in Soziologie und hatte dann dieses einjährige Gap Year und danach wollte ich mir einen Vollzeitjob suchen im Journalismus, weil das mein Berufswunsch war und ich eben auch die meiste Erfahrung hatte im Journalismus. Und das hat tatsächlich nicht so gut funktioniert, weil mir vorwiegend Praktika angeboten worden sind oder sonstige prekäre Anstellungsverhältnisse, freie Dienstverträge. Und das wollte ich eigentlich nicht. Also die Arbeitsverhältnisse im Journalismus sind, glaube ich, immer noch sehr prekär. Es gibt nicht so viele Vollzeitstellen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, das wird nichts und ich will jetzt auch nicht den mega unterbezahlten Job annehmen. Oder auch, das wurde mir auch damals angeboten, bei RTL im Boulevard zu arbeiten.
Ja.
In München, ja, das habe ich dann abgelehnt. Weil es nicht so mein Interesse ist, so ein Boulevardmagazin zu betreuen. Und dann habe ich, dann bin ich ins Eventmanagement reingekommen. Durch eine Freundin. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich verschiedene Lifestyle-Events betreut, auch im Sportbereich. Und habe dann mir überlegt, dass die Schnittstelle zwischen Journalismus und Eventmanagement PR ist. Und bin so auf PR gekommen.
Ach, da schau her, so rum ist der Weg. Okay, ja. Verstehe ich. Und jetzt springt mir eine Position in deinem Lebenslauf, die springt mir wirklich ins Auge, weil wenn es, abgesehen von Pride, ein Event gibt oder ein Happening, wohinter sich die ganze queere Community versammeln kann, dann ist es wahrscheinlich der ESC.
Ja.
Und du warst Projektleiterin und Eventmanagerin für den ESC 2015 hier in Wien.
Ja.
Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen und ist es so glamourös, wie man es sich vorstellt?
Ja, Conchita Wurst hat ja legendär gewonnen und den Sieg nach Österreich geholt, sodass 2015 dann der ESC in Wien ausgetragen wurde. Und da wusste ich sofort, wie es nach ihrem Sieg, ich will Teil dieses Eventteams sein, weil das einfach, ich habe mir das so toll vorgestellt, bei so einem Großevent mitzuwirken, was halt eine einmalige Sache ist. Also ich weiß nicht, wann es wieder passieren wird, dass Österreich gewinnt. Und es war tatsächlich ein richtig cooler Job, weil auch das ein großer Teil des Eventteams war queer. Und es war einer meiner coolsten Jobs, weil dieses Team auch nur für dieses einmalige Event zusammengekommen ist. Es ist nicht was, was sich jedes Jahr wiederholt und du kriegst die Routine, sondern alle haben Vollgas gegeben für dieses einmalige Happening und es war richtig toll, ja.
Und guckst du danach den ESC genauso wie davor oder hast du jetzt auf einmal eine fachlichere Brille auf?
Ich schaue ihn tatsächlich selten.
Okay.
Ja, ich schaue ihn nicht mehr so oft. Es ist trotzdem immer wieder eine Erinnerung, wie lang das jetzt schon wieder her ist.
Mhm.
Also jetzt schon wieder 9 Jahre, seit Krass, ich da mitgearbeitet habe. Ja. Und dann ist es eher, dass ich halt mich so zurückerinnere, wie das war, ja, da im Event-Team dabei zu sein. Das ist auf jeden Fall unvergesslich und finde immer nur sehr cool, dass ich mir damals das Ziel gesetzt habe und es auch da wirklich dann reingeschafft habe.
Und danach, als alle Punkte vergeben waren und quasi der ESC abgedreht, ging es für dich nochmal in eine PR-Agentur und nochmal auf, ich nenne es mal Corporate-Seite, zu CW als Teamleitung Marketing Kooperation. Und dann 2020, mitten in Corona, in die Doppelselbstständigkeit. Und hätten wir uns damals gekannt, hättest du mich gefragt, nö, auch ungefragt, hätte ich gesagt, mir brennt der Helm, wenn ich überhaupt sehe, in Corona machst du dich gleich mit 2 Medienprojekten gleichzeitig selbstständig. Wie bist du denn dazu gekommen zu sagen, hey, es ist Corona und jetzt mache ich mich selbstständig und ein Projekt, das reicht mir nicht, ich mache es gleich doppelt.
Ja, ich glaube, die Selbstständigkeit wird es ohne Corona nicht geben. Und das ist, da hat die Pandemie ja viele neue Projekte zutage befördert. Das muss man schon so sehen. Da ist viel Neues entstanden, weil Menschen die Zeit hatten, sich Ideen zu überlegen. Oder mal, da war nicht so viel los. Und man war irgendwie an zu Hause gefesselt in den Lockdowns. Und ich habe die Zeit genutzt, mir zu überlegen, was ich eigentlich wirklich will. Was ich wirklich machen will in meiner Karriere, in meiner beruflichen Tätigkeit. Ich habe da auch ein Coaching begonnen, was eben ging um persönliche, berufliche Weiterentwicklung und habe mich damit auseinandergesetzt und bin halt draufgekommen, ich würde einerseits gerne wieder journalistisch tätig sein, was ich ja ursprünglich immer wollte.
Ja,
aber das hat ja anfangs nicht geklappt. Und andererseits habe ich den Wunsch in mir verspürt, etwas Eigenes zu schaffen. Irgendwas Eigenes auf die Beine zu stellen, was zu kreieren, aber ich wusste lange nicht was. Also ich wollte immer etwas schaffen, etwas Eigenes machen. Und in diesem Coaching habe ich dann die Jana kennengelernt, meine Inselmilieu-Kollegin, die gerade eine Fotografie-Ausbildung gemacht hat, die auch journalistisch tätig war. Und wir haben uns dann zusammengeschlossen, weil wir gemerkt haben, okay, das harmoniert gut, wir haben ähnliche Visionen. Und haben dann gemeinsam Inselmilieu-Reportage entwickelt.
Und ein zweites Projekt ist ja Furore Brand Communications. Und du hast vorhin gerade schon gesagt, der Fokus liegt für dich da auch drauf, Frauen mediale Visibilität zu geben. Entschuldigung. Und so ein bisschen stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Was haben denn Frauen für Hürden medial im Vergleich zu Männern? Also wo setzt du da an?
Das ist komplex. Also ich glaube, es hat verschiedene Ebenen. Ich glaube, eine Rolle spielt, dass Frauen oft weniger forward sind, sich selbst anzubieten, sich selbst vorzuschlagen, auf Interviewanfragen Ja zu sagen, weil sie, glaube ich, in unserer Gesellschaft permanent verunsichert werden. Und Männer, ist ja auch bekannt, sagen schneller zu bei Anfragen und hinterfragen ihr eigenes Wissen weniger selbstkritisch, sondern sind schneller mal wo dabei. Bei einer Panel-Discussion zum Beispiel im Fernsehen. Auf der anderen Seite sind es ja weniger Hassnachrichten, negativen Rückmeldungen, Kritik auch gegenüber dem äußerlichen Erscheinungsbild ausgesetzt.
Ja.
Was es auch leichter macht, dazu zu sagen.
Ja.
Und ich will mein Know-how dafür einsetzen, dass ich Wissen in Medienarbeit an Frauen weitergebe, damit sie das Handwerkszeug haben, sich selbst proaktiv vorzuschlagen. Mit ihrer Expertise, mit ihren Projekten, Vereinen, Unternehmen. Da gebe ich, also das vermittle ich eben in Workshops. Und ein großer Teil ist da immer die Bestärkung. Kann, glaube ich, ganz gut Menschen empowern und ihnen Mut zu machen. Hey, ihr wisst's genug. Ihr seid Expertinnen in eurem Bereich. Ihr könnt's auf jeden Fall im Fernsehen darüber erzählen, in Zeitungsinterviews. Und nur weil Menschen in der Zeitung sind und dort zu Themen befragt werden, heißt nicht, dass sie es sind, die das am besten wissen oder am meisten darüber wissen. Sie sind vielleicht nur schon präsenter oder sichtbarer oder haben sie selbst dafür vorgeschlagen.
Also ein Schlüssel ist, Frauen zu empowern und auch Mut zu machen, ihr könnt es, ihr seid gut genug. Gibt es was, was Männer machen können, um Frauen auch zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen als gute Allies?
Vielleicht mal einen Schritt zurückzutreten. Dass man auch als Mann vielleicht sagt, wenn man bei einem Panel, All-Male-Panel eingeladen ist, das nur aus Männern besteht, sorry, aber da ziehe ich meine Teilnahme zurück, solange nicht gleich viele Frauen wie Männer in diesem Podium sitzen. Und im Zweifelsfall gebe ich meinen Platz frei für ein ausgewogenes, geschlechtergerechtes Podium.
Jetzt gehen wir mal bitte alle in uns und überlegen uns das nächste Mal, entweder wir melden uns sehr vorwort und sagen, hier bin ich, hier habe ich was zu sagen. Oder aber wir sagen mal bitte, der Platz gehört mir eigentlich nicht, weil ich habe eine Kollegin, die kann das Minimum genauso gut.
Ja, genau.
Und zweites Projekt, Inselmilieu. Und da wird mir ja die Jacke warm, ne? Weil jetzt sitzen wir hier zum Podcast und ich habe mit dir die Expertin sitzen. Und ich bin großer Fan des Podcasts von dir und Jana, Inselmilieu.
Ja.
Ihr nehmt eure HörerInnen mit in ganz bewusst Lebenswelten, die nicht die eigene sind. Und ihr sagt so schön, abseits der Filterblase, ihr nehmt euch Themen an, wie beispielsweise Sekten und Freikirchen, Obdachlosigkeit und Sucht. Es gibt eine Folge, da sind mir die Tränen heruntergerollt, als ihr über die Hinterbliebenen von Suizidtoten gesprochen habt. Wie kommt ihr auf die Themen und wie findet ihr auch die ProtagonistInnen, die bereit sind, euch in ihre Bubble hineinzulassen?
Ja, ich glaube, die Themenwahl hat auch mit meinem Soziologiestudium zu tun. War auch mein Wunsch, das, was ich in meinem Studium der Soziologie schon gemacht habe, mich mit unterschiedlichen Lebenswelten, Milieus auseinanderzusetzen und da richtig einzutauchen. Und deswegen sind es Themen entweder, die aus Alltagsbeobachtungen her aufgenommen werden, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich war früher öfters beim FKK-Badeplatz in der Lobau und habe da auf der anderen Seite immer so eine eingeschworene Truppe gesehen und habe mich immer gefragt, okay, ist das eine Kommune oder was sind das dort für FKK-Badegäste? Und das ist dann unsere erste Folge geworden und wir sind dann halt hin und haben die angesprochen und sind mit denen ins Gespräch gekommen. So war es auch bei der Reportage über obdachlose und wohnungslose Menschen, die mir vor einer U-Bahn-Station aufgefallen sind. Also ich bin öfters dort vorbeigegangen und habe eben gesehen, okay, da ist immer diese Gruppe an obdachlos aussehenden Personen vor der U-Bahn-Station. Ja, habe mich immer gefragt, okay, warum stehen die da und was machen die da, was ist ihre Geschichte? Aber so im Alltag würde ich die natürlich nicht ansprechen. Das macht man halt irgendwie nicht.
Und genau das ist mein Gedanke dabei. Ich fand die Themen mit beispielsweise die obdachlosen oder wohnungslosen Menschen, das ist ja etwas, die begegnen mir im Alltag täglich. Aber ihr habt für mich diese Hürde überwunden, sie anzusprechen. Ja. Gibt es manchmal auch Berührungsängste bei Bubbles?
Ja, sicherlich. Eben bei diesem Thema jetzt. Wir verbringen dann halt mehrere Tage dort und wir nehmen uns sehr viel Zeit, in diese Orte einzutauchen und die Menschen näher kennenzulernen, um ein bisschen zu verstehen, okay, wie sind die Strukturen dort aufgebaut an diesem Ort, wer gehört da so dazu, wie läuft es dort so ab? Und natürlich ist es komisch, da hinzugehen und dann halt die Leute anzusprechen, so, okay, wir wollen euch kennenlernen, wir machen da eine Reportage. Und es hat ja natürlich nicht jeder Lust drauf. Also da muss man auch akzeptieren, wenn jemand sagt, na, wir wollen das nicht. Aber ich glaube, wir haben da genug Interesse, Durchhaltevermögen. Ich glaube vor allem Interesse an Menschen, dass wir halt uns einlassen auf das. Und halt auch am Anfang viel, viel zuhören, viel beobachten. Es macht auch einen Unterschied, dass wir mit sehr kleinen Aufnahmegeräten unterwegs sind. Wir nehmen oft mit dem Handy auf und wir kommen nicht.
Ihr seid nicht so Equipment-Sportler wie
ja,
ich.
Wie du.
Genau, weil ich komme hier einmal gefühlt mit dem halben ARD-Hauptstadtstudio
ja, genau.
angereist.
Ja.
Ja, verstehe ich. Und was mir bei euch auffällt und was ich ganz, ganz schön finde, ist, ihr begegnet den Menschen immer auf Augenhöhe. Und es ist sehr, sehr wertschätzend. Es ist, hat eine Distanz am Ende doch, weil es ist eine Reportage. Aber es ist eine ganz angenehme Distanz. Es ist nicht zu nah, nicht zu weit. Also von daher ganz, ganz große Hörempfehlung. Wenn ihr hiermit fertig seid, bitte direkt ab zur Inselmilieu-Reportage. Ja. Es gibt aber eine Folge und da ist mir eine Reaktion von dir in Erinnerung, nämlich die Folge, als es um Freikirchen und Sekten geht und ihr sehr hippe, sehr unkonventionelle Freikirchen trefft und da auch mit VertreterInnen ins Gespräch kommt, die also ehrlicherweise jeden Designpreis verdient hätten, weil so wie ihr es beschreibt, es sieht fancy aus, es klingt fancy und doch kommt ihr auf das Thema Homosexualität zu sprechen und auf einmal sagt ihr ein Vertreter, dass das nicht Gott gewollt ist und dass das eigentlich auch nicht Gottes Plan ist und deshalb lehnt er das ab. Und deine Reaktion darauf, die ist mir bis heute im Gedächtnis, weil die war auf einmal nicht mehr mit Distanz geprägt. Kannst du dich daran zurückerinnern, wie das war, diesen Menschen gegenüber zu sitzen?
Ja, wir waren da bei einem Pastor von ICF. Also es sind diese Freikirchen, hippe Freikirchen wie ICF und Hillsong. Und da ging es eben drum, um die Geschichte einer jungen Frau, die jahrelang in einer Gemeinschaft war von ICF und dann mit ihrer Partnerin zusammenkam und die beiden wurden dann quasi gebeten, die Gemeinschaft zu verlassen.
Die auch Gemeindemitglied war, nicht?
Genau.
Ja.
Sie waren davor in verschiedenen Aktivitäten engagiert und durften diese dann nicht mehr ausüben. Und wir haben da mit unterschiedlichen Personen gesprochen und die sind ja wirklich Meister darin, um den heißen Brei herumzureden. Da sind so viele Floskeln gefallen, die sie im ersten Moment ja so super einladend und weltoffen wirken lassen, aber so ist es in der Realität nicht. Und bei diesem Pastor, da musste ich mich schon echt zurückhalten im Gespräch, weil der dann, ja, ich fand's eben aufgrund meiner eigenen Homosexualität schwierig, mit dem wirklich im Gespräch zu sein.
Glaube ich dir sofort. Ich habe so ein bisschen die umgekehrte Erfahrung mal gemacht. Meine Schwester ist vor 6 Jahren bei einem Autounfall verstorben und ich bin evangelisch groß geworden und erzogen worden. Aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie Kirche das mega Riesenthema für mich war. Ich war so der klassische Weihnachten und Ostern in die Kirche-Gänger. Ne? So, da fand man mich unterjährig nie. Und auf einmal ist meine Schwester verstorben und ich habe damals in Hamburg gewohnt und habe gemerkt, das zieht mir so dermaßen den Boden unter den Füßen weg und ich habe Fragen, auf die finde ich keine Antworten. Und dann bin ich zu einer Pastorin gegangen in meiner Nähe. Da war ich vorher auch irgendwie erst einmal Ostern zum Gottesdienst. Und die sich unglaublich viel Zeit für mich nahm und die unglaublich geduldig mit mir einfach ausgehalten hat, diese Schwere. Und irgendwann bin ich dann auch aus Hamburg weggezogen und ich weiß es noch, es war irgendwie der letzte Gottesdienst, in dem ich dann da war. Und dann ist sie mir die Straße hinterher gerannt gekommen, weil sie auch wusste, dass danach fahre ich gefühlt nach Düsseldorf und ziehe um. Und sie meinte, das ist ganz egal, wo ich wohne, sie will nur, dass ich weiß, wenn ich mal meinen Freund heirate, dann ist Hamburg zu Hause und dann wird sie mich gern auf dem Weg begleiten. Und das war wiederum was ganz, ganz Schönes, eine ganz
schöne, warme
Erfahrung. Umso mehr hat mich das getroffen, was dir und was auch der Protagonistin im Podcast passiert ist. Du, und ich weiß gar nicht, wie ich hier die Stimmung wieder nach oben bringen soll. Denn bevor wir jetzt zu eurem nächsten Projekt kommen im Podcast, fange ich hier einmal an, meine Halbsätze wieder auszupacken.
Queer gecheckt.
Bist du bereit?
Ja.
Für alle, die heute das erste Mal Jofix Glamour hören, herzlich willkommen. Ich erkläre kurz, wie es funktioniert. In Queergecheckt gebe ich einen Hauptsatz und der Nachsatz, der gehört Yogi. Den kann sie mit einem Wort beantworten oder aber da kann sie einen Roman zu texten. Wir sind bereit. Die Tatsache, dass die queere Community den ESC so liebt, liegt schlicht und ergreifend daran, dass
der ESC vielleicht schon eine längere Geschichte hat mit queeren Künstlerinnen und Künstlern. weil Dana International hat ja schon 1998 begonnen und die Auftritte der KünstlerInnen sind nach wie vor sehr extravagant und exaltiert und ich glaube, das ist auch was der queeren Community taugt.
Finde ich mich wieder. Absolut. Nächster Satz. In dieses queere Milieu würde ich nur allzu gern einmal eintauchen.
Ich finde die Auseinandersetzung oder die Begegnung mit trans- und nicht-binären Personen total spannend, weil es zwar auch Teil der Community ist, der ich selber angehöre, aber trotzdem wieder eine andere Lebensrealität ist oder mit ganz anderen Herausforderungen verbunden ist, die es jetzt in meiner Welt nicht gibt. Deswegen kann ich da auch noch total viel dazulernen und finde das voll spannend.
Und ich glaube, auch wenn es um das Thema Visibilität und Allyship geht, braucht diese Community nochmal ganz, ganz anderen Support, ja, als du und ich den brauchen. Und letzter Satz. Dieses queere Thema braucht auf jeden Fall mehr Furore.
Furore im Sinne von Aufmerksamkeit, finde ich, hat verdient, wie es queeren Personen in anderen Ländern ergeht, weil das auch für mich oft, oder ich finde, vor jeder Reise stellt sich die Frage, wie kann ich mich in diesem Land verhalten in der Öffentlichkeit, wie kann ich mich da zeigen oder was sollte man beachten und wie geht es da queeren Personen dort in dem Land, wie ist die rechtliche Lage? Und ich finde, je nach Land findet man da oft nicht so viele Infos. Und das würde mich interessieren, da mehr zu erfahren über deren Lebensrealität.
Gibt es da ein Land im Speziellen, wo du sagst, da würdest du mal richtig gern eintauchen?
Also meine Partnerin hat ägyptische Wurzeln. Und wir reden schon sehr lange über eine Ägyptenreise, die für uns die Herausforderung hat, dass man sie dort nicht in der Öffentlichkeit als Paar zeigen kann. Und wir haben schon recherchiert, aber irgendwie noch nicht so viele Informationen gefunden. Also da fehlt uns ein bisschen so der Austausch mit anderen, wie man das jetzt wirklich machen kann oder wie sicher man dort ist. Ich glaube, es ist auch interessant, einmal zu erfahren, wie geht's Personen dort. Man kann es als Touristin kann man es natürlich dann eh nicht nachempfinden, aber vielleicht ist es keine schöne Erfahrung, aber trotzdem eine reale Erfahrung.
Und auch eine wichtige Erfahrung. Und auch in Zeiten von braucht es Pride, ja oder nein, finde ich, ist diese Antwort sehr, sehr schnell geklärt, wenn wir in Länder wie Ägypten gucken, dass wir natürlich einen langen Weg schon gegangen sind, aber noch lange, lange, lange nicht am Ziel sind und wir auch an unterschiedlichen Punkten auf dieser Reise stehen. Kommen wir mal zu eurem Projekt. Ich habe es gerade schon angesprochen. Die nächste Podcast-Folge von Inselmilieu ist in the making und heißt Queer Stories of Joy. Was ist es genau? Wie seid ihr dazu gekommen und wie kann man es erleben?
Queer Stories of Joy ist ein kollaboratives Projekt, also transdisziplinär, multimedial, gemeinsam mit der Volksoper Wien und mit einer queeren Opernregisseurin von Civic Opera Creations. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, queere Freude eine Bühne zu geben und begeben uns quasi auf den Spuren nach dem positiven queeren Lebensgefühl, weil wir es wichtig finden, dass eben in Zeiten, in denen es wieder so viel Backlash gibt und so viel Hate von unterschiedlichen Seiten, dass wir den Blick nicht verlieren auf alles, was schön ist am Queersein. Und auch aus einer journalistischen Perspektive finde ich es spannend, dass man den Fokus nicht verliert, welche Geschichten erzählt werden. Dass man auch Geschichten eine Bühne bietet, die der Community selber Mut machen, die empowern, die man sich gerne anhört. Weil ich finde, problematisierende Stories gibt es eh genug. Und Teil dessen ist nicht nur eine Podcast-Reportage, sondern auch eine Fotoausstellung. Die findet jetzt aktuell gerade im Queer-Museum statt, ist noch bis Sonntag zu sehen. Und auch ein Musiktheater. Und das ist auch eine ganz tolle Zusammenarbeit, weil aus unseren journalistischen Interviews entsteht im Prozess von 2 bis 3 Jahren dann eine Oper, die bei uns in der Volksoper aufgeführt wird. Und das ist ein ziemlich cooles Projekt, auch wie man Journalismus machen kann, gemeinsam mit anderen Disziplinen und was da vielleicht rauskommen kann.
Richtig, richtig gut. Wen trefft ihr denn da?
Das sind bis jetzt schon circa 50 Personen aus der LGBTQIA+-Community interviewt worden, die entweder wir haben sie real getroffen zu Interviews oder sie konnten auch Online-Fragebögen ausfüllen, die von ihren Queer-Joy-Momenten erzählen. Also auch von ihrer persönlichen Geschichte, von wie sich Queer-Joy anfühlt, riecht, klingt. Das ist eine ziemlich spannende Auseinandersetzung und wir haben da schon viele ganz unterschiedliche Geschichten gehört. So von unterschiedlichen Aspekten wie Community, Gemeinschaft, Sichtbarkeit, aber kleine Dinge wie es riecht, wenn der Partnerin die Partner in der Früh Kaffee macht, das Knarzen vom Bett, wenn sie der Partner die Partnerin umdreht. Auch viele Dinge, die eh in einer Hetero-Beziehung ja genauso sind.
Das klingt richtig schön und ich bin sehr gespannt auf die Folge und was es für Momente zu erzählen gibt und wie sich queere Freude anhört. Und was ich schön finde, ist, dass ihr den Narrativ so ein bisschen umdreht, weil häufig sind eher, was du gesagt hast, diese problematischen Themen, die im Kopf hängen bleiben. Aber dass Queersein auch etwas ganz, ganz Schönes bedeutet, das finde ich schön, dass ihr den Narrativ da einmal umdreht.
Genau, das sollte eben auch Raum bekommen.
Mhm. Wie war das denn, oder wie ist das für dich? Jetzt hast du eine Karriere im Journalismus, in der PR, im Eventmanagement gemacht. Welche Rolle spielte denn entlang dieser Reise deine Queerness?
Ich war eigentlich beruflich immer geoutet, glaube ich, bis auf den ersten Job, den ich hatte, weil es da schon genug Sexismus im Büro gab, sodass ich das jetzt nicht nur oben draufsetzen wollte. Also es hat mir so schon ausgereicht.
Das allein ist ja schon schlimm, diese Aussage.
Ja. Genau, ansonsten war ich eigentlich überall geoutet. Und jetzt, finde ich, ist der Unterschied, dass ich doch jetzt mehr auch in der Öffentlichkeit stehe, dass ich selber Interviews gebe, Vorträge halte und da jetzt auch zunehmend als lesbische Frau das tue. Ja, ich glaube, das hat sich jetzt so in den letzten Jahren aber erst so ergeben.
Kannst du für dich sagen, woran das liegt? Liegt das daran, dass es einfach Anfragen gibt und du denkst, ey, zu dem Thema hatte ich schon immer was zu sagen, endlich fragt mich mal jemand? Oder aber, dass sich auch in dir etwas verändert hat?
Also, was ich ganz interessant fand, ich wurde von einem Magazin interviewt als Agenturinhaberin und die haben ein recht großes Porträt über mich gebracht, über 10 Seiten, ziemlich cool. Und ich habe da in dem Interview gesprochen über das, was halt meine Mission ist, dass ich die Medienlandschaft vielfältiger gestalten will, dass ich überzeugt bin, dass es unterschiedliche Role Models gibt, mit denen sich verschiedene Personen identifizieren können, dass ich in meiner Arbeit Unternehmen, Menschen, Projekte unterstütze, die damit zu tun haben, mehr Vielfalt in die Medien zu bringen. Und habe das ganze Interview nicht erwähnt, dass ich selbst lesbisch bin.
Mit Absicht oder es hat sich einfach nicht ergeben?
Vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich da von 2 Männern interviewt wurde. Sie haben mich halt auch nicht darauf angesprochen, aber irgendwie habe ich es jedenfalls nicht erzählt.
Mhm.
Und dann habe ich mal, also dann war das Interview schon gelaufen und dann die nächsten Tage habe ich mir gedacht, das ist einfach so unauthentisch, dass ich quasi fordere oder dass ich mehr Diversität in den Medien fordere, aber meinen eigenen Beitrag nicht leiste. Weil ich bin ja dann da auf 10 Seiten in diesem Magazin und rede über, ja, ich fordere mehr Sichtbarkeit für marginalisierte Personen, für eine vielfältige Gesellschaft und mache es selbst nicht. Und dann habe ich den Redakteur nur angerufen und habe das nur in dem Interview ergänzen lassen. Also es ist dann drinnen gewesen.
Glaubst du, dass wir da auch eine Verantwortung haben? Also wir als queere Community?
Ja. Ich hätte es dann nicht mit mir vereinbaren können, dass da dieses Porträt erscheint. Ich rede über Diversität und teile meinen eigenen Hintergrund nicht. Weil eben das, dass ich das tue oder eben als lesbische Frau in den Medien sichtbar bin, hat ja auch wieder einen Effekt, eine Vorbildwirkung für andere Personen. Es ist einfach so wichtig. Und deswegen finde ich, da führt kein Weg dran vorbei.
Ich meine, das, was du sagst, das kann ich zu 100% unterstreichen und auch, dass ich hier alle zwei Wochen in dieses Mikrofon quatsche und wir alle müssen durch, diese Stimme zu hören. Als schwuler Mann.
Du klingst super.
Ist, vielen Dank. Erfordert viel Mut auch irgendwie, aber auf der anderen Seite denke ich mir, naja, gut, jetzt hat Ihmchen hier dieses ganze Equipment, jetzt muss es auch genutzt werden und muss auch irgendwie die Tatsache, dass ich queer bin, die will ich auch irgendwie zum Thema machen. Gibt es für dich manchmal den Moment, dass du denkst, oh, hier würde ich gerade gern die Tatsache, dass ich auch medial mittlerweile visibel bin, mit der Tatsache, ich bin eine lesbische Frau, gern ein bisschen zurücknehmen und ich würde gern ein bisschen leiser darüber sprechen?
Also es gab dann auch schon ein paar verschiedene Speakerinnen-Anfragen, Interview-Anfragen oder das Interview jetzt mit dir hat sich auch danach ergeben.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt überrannt werde und jetzt so viele Anfragen habe, wo sich jetzt alles nur noch um meine Queerness dreht. So ist es ja auch nicht. Also, aber wie mit allen Anfragen überlege ich mir natürlich, ob das passend ist für mich.
Mhm.
Ob das, ja, ob sich das gut anfühlt. Ich will natürlich jetzt auch nicht nur immer über mein Lesbischsein reden, weil ich glaube, ich habe auch noch spannendere Dinge zu erzählen. Aber jetzt zum Beispiel bei deinem Podcast, das fand ich recht schön, weil es bei dir geht es ja um Business, um die Arbeits- und Geschäftswelt und da können auch andere Themen drin vorkommen. Wäre das jetzt hingegen nur ein Podcast, wo es jetzt nur um das Private geht, hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht gemacht.
Mhm.
Weil da erstens glaube ich jetzt, da fällt mir jetzt nicht genug Spannendes ein, was ich sagen könnte, aber ich will die Sichtbarkeit natürlich auch für meine Projekte nutzen oder für meine Anliegen.
Und wenn wir jetzt in das Jahr 2024 gucken und auch gerade so gesellschaftliche Veränderungen, die in Österreich nicht viel anders sind als in Deutschland, was sagst du, wo stehen wir eigentlich gerade als Community? Gehen wir in die richtige Richtung oder gibt es etwas, was du dir von der Community wünschen würdest? Oder für die Community?
Ja, ich glaube, was man schon sieht in den letzten Jahren, dass die rechtsextreme Gruppierungen relativ stark mobilisieren. Das gab es auch in Österreich, dass es Lesungen von Drag Queens vor Kindern, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja, ja. Bayern,
dass da
genau das gleiche
sehr mobilisiert
Geschichte.
Wurde. Die wurden dann polizeilich geschützt, was irrsinnig ist und total verrückt. Und das wurde dann relativ breit medial behandelt. Und ja, das finde ich schwierig, dass sowas teilweise so durch so unnötige Wordings wie Frühsexualisierung und so, das ist so ein bescheuerter Diskurs. Das finde ich wirklich schwierig. Oder auch wie über Transpersonen teilweise berichtet oder gesprochen wird oder die Themen, die da diskutiert werden, das gefällt mir nicht sehr. Und ich meine, es ist ja nicht nur die rechtsextreme Seite. Es gab letztes Jahr bei der Pride Terrordrohungen eher aus der islamistischen Seite. Und wenn man jetzt, ich war gestern im Pride Village, das gerade am Rathausplatz stattfindet, und es ist eingezäunt. Es ist von allen Seiten abgeriegelt. Und das macht mir schon ein bisschen Angst und Sorge.
Und wenn ich irgendwie denke, wenn Pride eines nicht sein sollte, dann eingezäunt.
Eingezäunt, oder?
Ja.
Ich finde, das ist also null offen. Oder es geht ja trotzdem um ein Miteinander und nicht nur, dass jetzt da drinnen in diesem eingezäunten Platz die Queers unter sich sind und da feiern. Das soll es ja nicht sein.
Komplett, ja. Ja.
Das tut mir weh, das zu sehen. Aber ja, ich finde es erschreckend, dass das aus Sicherheitsgründen notwendig ist. Das tut mir weh und das zeigt halt auch wieder, es wird nicht alles immer nur besser.
Ja. Jetzt soll dieser Podcast aber trotzdem eine positive Konnotation am Ende bekommen. Und jetzt hast du schon von eurem Projekt Queer Stories of Joy erzählt. Jetzt wird mich deine Queer Story of Joy aber natürlich noch interessieren. Wie riecht, schmeckt, fühlt sich
ist so schwierig.
Deine Story an? Ich mache auch die Augen dabei zu. Ich bin ganz gespannt.
Oh, so konkret kann dir das... Kann ich das, glaube ich, gar nicht sagen, aber für mich ist Queer Joy zum Beispiel einfach die Sichtbarkeit, mit meiner Partnerin Hand in Hand durch die Straßen zu gehen, ohne dass wir uns jetzt groß Gedanken machen drüber. sondern dass wir das einfach tun und uns küssen, wenn wir das möchten, oder dass wir, weiß ich nicht, irgendwo Regenbogensocken tragen halt, mhm, oder irgendwelche Regenbogensymbole, also quasi die Queerness öffentlich sichtbar machen oder nach außen tragen, kann man ja auch, wenn man alleine unterwegs ist. Das ist für mich Queer Joy. Und auch das Projekt an sich, wo ich das Gefühl habe, ich kann was für die Community tun oder ich kann einen Beitrag leisten, der sinnvoll ist, der auch anderen Personen einen Mehrwert bietet, vielleicht ein gutes Gefühl gibt, wenn man sich das anhört. Die Podcast-Folge zum Beispiel, wenn sie das Personen anhören, die nicht queer sind, aber die dadurch einen Einblick bekommen oder Menschen kennenlernen, gegenüber denen sie vielleicht sonst Vorbehalte hatten. Und wir bringen ihnen die ganz nahbar und auf eine angenehme, nicht polarisierende Weise näher. Das ist ja auch mein Queer Joy, dass ich das Gefühl habe, ich kann einen sinnvollen Beitrag leisten.
Das ist richtig, richtig schön. Und weißt du was? Heute weichen wir hier vom Meeting-Protokoll ab. Die letzte Frage, die sparen wir uns, weil das ist so ein schönes Schlusswort. Da wird mir richtig, richtig warm, weil das ist ein ganz schöner Moment, den du beschreibst. Und du hast eingangs gesagt, dir war wichtig, dass du was Eigenes machst und dass du was erschaffen kannst. Mhm. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge auch für uns als Community schon erschaffen worden. Und ich bin mir ziemlich sicher, da kommt noch sehr, sehr viel mehr. Und ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das war ganz, ganz toll. Wir stoßen hier nochmal an.
Ja,
und vor allem stoßen wir hier bitte auf die liebe Verena an.
Hallo Verena.
Die es überhaupt erst möglich gemacht hat, ja, dass wir hier zusammensitzen. Prost auf dich.
Na, zur Erklärung, Verena ist eine gemeinsame Bekannte von uns, von mir, ehemalige Arbeitskollegin, die uns connected hat.
Und da sagen wir hier aber sowas von Danke, denn eigentlich fehlst du hier noch in der Runde. Aber das holen wir bald nach. Du hast gesagt, es geht nochmal ins Pride Village heute. Von daher will ich dich überhaupt nicht länger aufhalten. Ich sag vielen Dank.
Schön war's mit dir zu reden.
Das war richtig, richtig toll. Und wenn ihr jetzt denkt, Jofix Glamour, das klingt aber spannend, dann geht bitte eine Mail raus an vorzimmer@jofixglamour.de. Denn wenn eure Geschichte erzählt werden soll und wir gemeinsam andere Menschen inspirieren wollen, dann bin ich nur eine Meetingverpflegung entfernt. Liked, shared, followed, kommentiert und wie immer, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.